Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Als erstes westliches Land hat Großbritannien einen Corona-Impfstoff zugelassen. Das Präparat der Mainzer Firma BioNTech und ihres US-Partners Pfizer sei in den nächsten Tagen einsatzbereit, teilte die Regierung in London mit. Sie hat Impfstoff für 20 Millionen Menschen bestellt. Ob dieser auch in der EU zugelassen wird, will die Arzneimittelagentur EMA bis zum 29. Dezember entscheiden.
Es ist die Nachricht, auf die alle gewartet haben in Großbritannien. Schon ab nächster Woche sollen die Briten gegen das Coronavirus geimpft werden. Es wird einige Monate dauern, bis alle Risikogruppen wirklich sicher geimpft sind. Und so sehr wir den wissenschaftlichen Durchbruch jetzt feiern, so sehr müssen wir unseren Optimismus im Zaum halten. 40 Millionen Impfstoffdosen des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer sind geordert. Die zuständige Arzneimittelbehörde in London betonte, die schnelle Notzulassung sei zuverlässig und sicher. Dieser Impfstoff wurde nur zugelassen, weil alle Tests nach strengen Vorgaben durchgeführt wurden. Jeder kann absolut sicher sein, dass wir sauber gearbeitet haben. In der EU, die ein gemeinsames Vorgehen der Länder befürwortet, gefiel das Vorpreschen der Briten nicht jedem.
Es war ja eine sehr bewusste Entscheidung, um auch für alle Mitgliedstaaten, alle 27, gleichzeitig Zugang zu Impfstoffen möglich zu machen. Denn ohne Zweifel wären sonst einige Mitgliedstaaten früher auch in der Lage gewesen, als andere für sich Impfstoffe zu sichern.
Sorgen, dass der BioNTech-Impfstoff nun in anderen EU-Ländern knapper werden könnte, räumte der Vorstand allerdings klar aus. Nicht all unsere Impfstoffe gehen an Großbritannien. Die Briten bekommen ihren fairen Anteil, wie geplant. In den nächsten Tagen sollen die ersten 800.000 Impfdosen ausgeliefert werden. Auch beim Impfstoff haben sich die Briten für einen eigenen Weg entschieden. Die eigentliche Herausforderung nun ist die Logistik, denn der Wirkstoff kann nur wenige Tage über minus 70 Grad gelagert werden. Boris Johnson aber gab sich heute zuversichtlich, dass man schon nächste Woche mit dem Impfprogramm beginnen könne.
Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefs sind am Nachmittag erneut zusammengekommen, um über Streitpunkte in der Corona-Pandemie zu sprechen. Dabei dürfte es unter anderem darum gegangen sein, wer welche Kosten bezahlt und um Hotelübernachtungen an Weihnachten. Das Treffen wurde überschattet vom bisher höchsten Tageswert an Corona-Todesfällen in Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut sind innerhalb eines Tages 487 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen lag demnach bei 17.270, fast 1.400 weniger als vor einer Woche. Zu den Verhandlungen von Bund und Ländern jetzt Tina Hassel, live aus Berlin.
Ja, die Beratungen sind in diesen Minuten zu Ende gegangen. Sie haben lange gedauert. Kein Wunder, der Abstimmungsbedarf war schon bei den regulären Themen groß. Corona ist erst als letztes drangekommen. Offizielle Beschlüsse stehen heute ja eh nicht an. Die sollen erst bei der nächsten Beratung Mitte Dezember fallen. Aber es zeichnet sich ab, dass der Teil-Lockdown auch Anfang Januar noch nicht gelockert werden könnte. Zu hoch sind die aktuellen Infektionszahlen und zu groß die Sorge, dass die Lockerungen über Weihnachten und Silvester zu einem neuen Infektionsschub führen. Davor haben vor allem die Kanzlerin und der bayerische Ministerpräsident gemahnt. Die jetzigen Einschränkungen sind bis zum 20.12. befristet und können immer nur für jeweils 4 Wochen verlängert werden. Dennoch will man den betroffenen Branchen schon eine gewisse Planungssicherheit geben. Uneins sind sich die Länder bei den Hotelübernachtungen für Weihnachtsbesuche von Familienangehörigen. Da ist auch keine einheitliche Linie in Sicht. Und auch bei der Frage der Finanzierung der Wirtschaftshilfen gibt es noch Gesprächsbedarf. Hier verläuft die Konfliktlinie aber eher zwischen Bund und Ländern. Zurück zu Judith Rakers.
Die Pressekonferenz können Sie live verfolgen auf tagesschau.de und in unseren Social-Media-Angeboten. Um die Corona-Pandemie in Österreich nicht erneut anzufachen, schränkt die Regierung in Wien den Tourismus bis Anfang kommenden Jahres stark ein. Hotels und Gaststätten bleiben bis zum 6. Januar geschlossen. Wer kurz vor Weihnachten aus einem Corona-Risikogebiet einreist, muss sich 10 Tage lang in Quarantäne begeben. Damit sind Skiurlaube über Weihnachten und Silvester in Österreich nahezu unmöglich.
Auch Franz Deng wollte zu Weihnachten wenigstens ein paar Touristen aus dem Ausland nach Tirol locken. Doch seit heute steht fest, daraus wird nichts. Dabei habe der Hotel- und Seilbahnchef alle Corona-Auflagen erfüllt.
Dass man überall die Abstände haltet, dass man auch die Gondeln desinfiziert zum Beispiel. Und jetzt kommt diese Maßnahmen, ist man schon enttäuscht, ja.
Weihnachtstouristen aus dem Ausland wird es in Österreich dieses Jahr nicht geben. Das stellt Bundeskanzler Sebastian Kurz heute klar. Skilifte dürfen von Weihnachten an zwar öffnen, Hotels und Gastronomie aber bleiben geschlossen. Und wer aus dem Ausland einreist, für den gelten strenge Quarantäneregeln.
Das Skifahren ist ein Sport. Ein Sport, der im Freien stattfindet, eine Einzelsportart. Und insofern ist das epidemiologisch anders zu bewerten als die Gastronomie, wo wir wissen, dass es leider Gottes da immer wieder auch zu Ansteckungen kommen kann und beim Tourismus dann auch zu einem starken Austausch innerhalb verschiedener Regionen.
Erst vom 7. Januar an sollen Hotels und Gastronomie öffnen dürfen. Für die Branche immerhin Planungssicherheit. Doch bis dahin dürfte es für die Skigebiete schwierig werden.
Was macht man am Skibetrieb, wenn man sich nirgends aufwärmen kann, wenn man sich nirgends ein heißes Getränk kaufen kann, auf die Toilette gehen muss? Das sind ja lauter Grundbedürfnisse, die zum Skibetrieb dazugehören. Also da hat man, glaube ich, schon zu wenig nachgedacht.
Solange Hotels nicht öffnen, werden auch in Tirol viele Seilbahnen stillstehen. Denn ohne Touristen aus dem Ausland ist deren Betrieb meist unrentabel.
Der von den Corona-Reisebeschränkungen stark betroffene Touristikkonzern TUI bekommt weitere Milliardenhilfe vom Staat. Der Reiseanbieter einigte sich mit privaten Investoren, Banken und dem Bund auf ein Finanzierungspaket im Gesamtvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Es ist bereits das dritte Rettungspaket für TUI. Die Bundesregierung will künftig gezielter gegen Rechtsextremismus und Rassismus vorgehen. Das Bundeskabinett verabschiedete dazu heute ein umfangreiches Maßnahmenpaket. Vorgesehen ist unter anderem, Programme zur politischen Bildung und zur Prävention dauerhaft finanziell zu stärken. Geplant ist ferner eine Studie zum Alltagsrassismus in der Zivilgesellschaft, in Unternehmen und in öffentlichen Institutionen. Nach der Amokfahrt gestern in Trier haben heute hunderte Menschen der Opfer und ihrer Angehörigen gedacht. Vor dem römischen Stadttor Porta Nigra erinnern Kerzen an die 5 Toten und 18 Verletzten. Ein Mann hatte sie gestern in der Fußgängerzone absichtlich mit dem Auto überfahren. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Ein Richter erließ heute Haftbefehl wegen Mordes.
Trauer und Anteilnahme in Trier. Die Porta Nigra, das Wahrzeichen der Stadt, ist zum zentralen Ort des Gedenkens geworden. Für die Menschen geht es nun auch um die Aufarbeitung der schrecklichen Tat.
Trier trauert, Trier leidet, Trier resigniert aber nicht.
In Gedenken an die Opfer legen der Oberbürgermeister der Stadt und die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz Kränze nieder. Auch der Bundespräsident drückt seine Anteilnahme aus.
In diesen schweren Stunden nach der entsetzlichen Gewalttat von Trier sind meine Gedanken bei den Opfern, ihren Angehörigen und Freunden. Ihnen gilt unser ganzes Mitgefühl.
Für ein politisches oder religiöses Motiv hat die Staatsanwaltschaft auch am Tag danach keine Anhaltspunkte. Der 51 Jahre alte Mann war zur Tatzeit stark alkoholisiert. Außerdem verhielt er sich bei Festnahme und Vernehmung auffällig. Daher wird ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Derzeit geht die Staatsanwaltschaft aber von einer Schuldfähigkeit aus. Heute erging Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts auf Mord und schwere Körperverletzung.
Wir gehen davon aus, dass der Täter heimtückisch handelte, als er durch die Innenstadt fuhr und die arglosen Passanten, die Opfer wurden, keine Chance hatten, dem Angriff zu entgehen. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass er sein Kraftfahrzeug als Waffe genutzt hat.
Auch am Abend stellen Menschen noch Kerzen vor der Porta Nigra auf. Trier trauert, die Tat bleibt unbegreiflich.
Die geplante Anhebung des Rundfunkbeitrags zum neuen Jahr steht wegen eines drohenden Vetos von Sachsen-Anhalt weiter auf der Kippe. Der Medienausschuss im Landtag vertagte heute die Entscheidung um eine Woche. Damit wurde auch ein vorzeitiges Aus der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen verhindert. Die CDU in Sachsen-Anhalt lehnt eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 86 Cent bislang ab, im Gegensatz zu den Koalitionspartnern. Immer mehr junge Menschen werden laut einer Studie Opfer von Anfeindungen im Internet. Der Anteil der betroffenen Kinder und Jugendlichen habe sich in den vergangenen 3 Jahren drastisch erhöht. Insgesamt seien 2 Millionen Kinder und Jugendliche betroffen. Das ergab eine Befragung unter Schülern, Eltern und Lehrkräften im Auftrag der Techniker Krankenkasse und dem Bündnis gegen Cybermobbing. Die Zunahme sei auch auf die Corona-Pandemie mit Homeschooling und Kontaktbeschränkungen zurückzuführen. Ein Gericht in Hongkong hat Joshua Wong, einen der Anführer der Demokratiebewegung, erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Wong wurde für schuldig befunden, nicht genehmigte Proteste organisiert zu haben. Auch 2 seiner Mitstreiter müssen ins Gefängnis. Im vergangenen Jahr war es in der chinesischen Sonderverwaltungszone immer wieder zu Großdemonstrationen gekommen. Hunderttausende waren gegen die zunehmende Einschränkung von Rechten durch Peking auf die Straße gegangen.
Bilder vom Morgen. Ein Blick hinter die Gefängnismauern. Joshua Wong und 2 weitere prominente Demokratieaktivisten werden aus der U-Haft zum Gericht gebracht. Das Urteil fällt hinter verschlossenen Türen. 13,5 Monate Haft für Joshua Wong, 10 bzw. 7 Monate für seine Mitstreiter. Über seine Anwälte twittert Wong: Es ist nicht das Ende des Kampfes. Vor uns liegt die nächste Schlacht. Wir werden aus dem Gefängnis heraus weiter kämpfen mit vielen mutigen Demonstranten. Weniger sichtbar, aber im Kampf für Demokratie und Freiheit für Hongkong unverzichtbar. Den 3 heute Verurteilten wird die Organisation und Teilnahme an dieser nicht genehmigten Demonstration im vergangenen Jahr vorgeworfen. Durch das diesen Sommer beschlossene Staatssicherheitsgesetz gerät die Demokratiebewegung zunehmend unter Druck von Peking. Die Demonstrationen sind seitdem verstummt. Politische Aktivität in Hongkong kann jetzt zu Auslieferungen nach Festlandchina und zu lebenslanger Haft führen. Und auch Polizei und Geheimdienst aus Festlandchina dürfen nun in Hongkong agieren. Vergangenen Monat schränkte Peking auch die politischen Rechte von Parlamentsabgeordneten ein. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin nannte das heutige Urteil einen weiteren Baustein in einer Reihe von besorgniserregenden Entwicklungen in Hongkong.
In den USA hat Justizminister Barr der Behauptung von Präsident Trump widersprochen, die Wahl vor knapp einem Monat sei manipuliert worden. Der Nachrichtenagentur AP sagte Barr, bis heute habe man keinen Betrug in einem Ausmaß gesehen, der zu einem anderen Wahlergebnis hätte führen können. Trumps Anwälte wiesen Barrs Darstellung zurück. Der Justizminister galt bislang als enger Vertrauter des noch amtierenden Präsidenten.
Nach ihrer Landung auf dem Mond hat die unbemannte chinesische Weltraumsonde Chang'e 5 begonnen, Gesteinsproben zu sammeln. Das teilte Chinas Raumfahrtbehörde mit. Bis zu 2 Kilogramm Material sollen zur Erde gebracht werden, die ersten Proben Mondgestein seit Jahrzehnten. Wissenschaftler hoffen damit unter anderem mehr über die Entstehung des Mondes zu erfahren.
Mick Schumacher wird von der kommenden Saison an für die Formel 1 fahren. Der Sohn des deutschen Rekordweltmeisters Michael Schumacher wird für den US-Rennstall Haas an den Start gehen. In Bahrain fährt der 21-Jährige am kommenden Wochenende um den Titel in der Formel 2. Die Lottozahlen: 1, 2, 32, 41, 43, 44, Superzahl 1. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 3. Dezember.
Tiefer Luftdruck bringt der Nordwesthälfte Deutschlands mildere Luft und Wolken mit etwas Regen oder Schnee. Im Osten sorgt das Russlandhoch für freundlicheres Wetter. Und dort ist es heute Nacht teilweise klar, sonst meist bedeckt, und im Westen fällt stellenweise leichter Regen. Im westlichen sowie südlichen Bergland etwas Schnee. Morgen in der Nordwesthälfte Wolken verhangen und gelegentlich etwas Regen. Im Bergland sowie an den Alpen Schnee, sonst meist trocken und zum Teil freundlich. Im Nordwesten heute Nacht frostfrei, sonst verbreitet Minus. Grade. Morgen 0 bis 6 Grad, im Südosten wieder leichter Frost. Am Freitag im Westen und Südwesten mancherorts Regen, in höheren Lagen zum Teil Schnee, in der Osthälfte zeitweise freundlich. Ähnlich auch am Samstag. Am Sonntag dann kaum noch Sonnenschein und gebietsweise fällt Regen oder Schnee.
Um 22.15 Uhr haben wir diese Tagesthemen für Sie. Wie sicher ist Bahnfahren in der Corona-Pandemie? Bahnchef Lutz im Interview mit Ingo Zamperoni und das Ende der Freiheit, wie Hongkong sich durch den Einfluss Pekings verändert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.